Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, kennen Sie das? Kennst du das? Du versuchst an irgendeiner Stelle etwas in deinem Leben zu verändern. Aber es gelingt nicht. Immer wieder scheiterst du und oft an der gleichen Stelle. Vielleicht nimmst du dir vor, weniger im Internet oder in sozialen Medien unterwegs zu sein oder bestimmte Seiten nicht mehr anzugucken oder du möchtest zu einem Menschen, der dir auf die Nerven geht, freundlicher sein oder weniger über Schlechtes über andere reden, aber du merkst immer wieder, es passiert mir das Gleiche. Oder du fragst dich bei dem, wie dein Leben so aussieht, kann ich eigentlich Christ sein? Oder kann ich das, was ich beruflich mache, als Christ überhaupt machen? Solche Fragen und solche Erfahrungen können enorm zermürbend sein. Und mancher fragt sich dann tatsächlich, bin ich denn wirklich Christ? Müsste ich nicht als Christ ganz anders sein? Liebt mich Gott denn immer noch, wo ich immer wieder versage? Ist jetzt vielleicht das Maß voll? Man könnte noch weiter fragen, wie gehen wir denn als Gemeinde damit um, wenn Christen scheitern? Wenn auf einmal irgendetwas rauskommt und alle denken, oh, der oder die, hätte ich aber nicht gedacht. Was dann? Aus der Gemeinde hat sich jemand gewünscht, dass ich mal über diese und ähnliche Fragen predige. Sonst hatten wir bei Wunschpredigten immer noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Kreuzverhör haben wir heute mal nicht, auf Rücksichtszeit, Abendmahl. Aber wenn jemand Fragen hat, gerne nochmal im Anschluss auf mich zukommen. Als Predigtext schauen wir uns dazu heute einige Verse aus dem Römerbrief an. Römer 7, Vers 14 bis 25. Da schreibt Paulus, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tut nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue ich nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz, das mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüt, dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Amen. Diese Verse haben es in sich, die können nämlich sehr unterschiedlich ausgelegt werden. Die spannende Frage ist, wer redet hier eigentlich? Manche sagen, ja, hier redet der alte Mensch, also der Mensch, der nicht an Jesus glaubt. Also Paulus, der das schreibt, beschreibt das sozusagen aus einer anderen Perspektive als jemand, der nicht an Jesus glaubt. Diese Auslegung habe ich zum Beispiel gehört an einer Vorlesung in der Uni Tübingen, übrigens von einem Professor, der früher mal Pfarrer im Siegerland war und aus dem Siegerland stammt. Und wie begründet er das? Er sagt, ja, Vers 14 heißt es hier, ich bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Und in Römer 6, also ein Kapitel vor unserem Text, ist ja mal gut Zusammenhang zu lesen, da schreibt Paulus, dass Christen der Sünde gestorben sind, also nicht mehr von der Sünde bestimmt werden. Und das widerspricht er dem, dass es hier heißt, ich bin unter die Sünde verkauft. Und dann Kapitel 8, also ein Kapitel danach, schreibt Paulus, ihr seid nicht fleischlich. Und hier nun schreibt Paulus, er ist vom Fleisch bestimmt. Da, diese Argumentation, okay. Und manche fromme Christen, habe ich schon mal gehört, die sagen dann, wir sind von Römer 7 nach Römer 8 hinübergegangen. Römer 7 sind wir nicht mehr, jetzt sind wir also Leute, die mit dem Geist leben und nicht mehr mit dem Fleisch, also nicht mehr von der Sünde bestimmt werden. Ja, stimmt das? Könnte man sagen, ja, aber andererseits erlebe ich immer wieder bei mir selber und auch bei anderen, dass das ja, was hier in Römer 7 steht, auch unsere Erfahrung ist, auch als Christen. Denn auch als Christen schaffen wir es ja oft nicht, so zu leben, wie Gott es will. Wir scheitern eben. Die einen geben es eben zu, die anderen nicht. Das ist der Unterschied. Und oft scheitern wir auch an der gleichen Stelle immer wieder. Der eine an der Stelle, der andere an einer anderen Stelle. Nun schreibt Paulus ja auch am Schluss unseres Textes, wenn wir den letzten Vers uns angucken, so diene ich nur mit dem Gemüt, dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Und das wiederum kann sich ja auch nicht auf Nichtchristen bestimmen. Ein Nichtchrist würde ja nicht sagen, ich diene mit dem Gemüt, dem Gesetz Gottes. Ein Nichtchrist will ja gar nicht das tun, was Gott will. Der fragt gar nicht nach Gott. Ja, das ist natürlich die interessante Frage, was sagt dann unser Professor dann zu diesem Satz? Ja, Professoren haben es da immer sehr einfach, die sagen dann, ja, das ist eben erst eine spätere Hinzufügung, das ist eigentlich gar nicht von Paulus. Aber das ist nach meinem Eindruck also ein falscher Umgang mit der Bibel, wenn das da steht, wollte auch Gott, dass das so steht. Und wenn tatsächlich irgendwas in der Bibel schwer zu verstehen ist, dann ist es eben falsch zu sagen, ich erkläre das irgendwie weg, späterer Zusatz, sondern da muss ich eher mich selber fragen, habe ich vielleicht was falsch verstanden? Oder vielleicht auch manchmal zugeben, das verstehe ich eben im Augenblick nicht. Das lasse ich erstmal stehen. Vielleicht verstehe ich es irgendwann später oder erst in der Ewigkeit. Aber Gottes Wort ist die Wahrheit. Bleibt die Frage, wenn jetzt also beide Richtungen, dass das nun ein Christ ist, der hier redet, oder ein Nicht-Christ ist, der hier redet oder schreibt, wenn das beides irgendwie nicht passt, wie können wir da mit diesem Text umgehen? Mein Eindruck, diese Spannung, die wir haben zwischen Römer 6 und 8 auf der einen Seite und Römer 7 auf der anderen Seite, ist genau die Spannung, die Christen auch erleben. Es stimmt eben beides. Es stimmt, dass Christen von der Sünde frei sind. Christen müssen nicht mehr sündigen. Aber auf der anderen Seite tun sie es eben doch immer wieder. Also genau diese Spannung, wo es eigentlich nicht zusammenpasst, haben wir auch hier im Römerbrief. Insofern ist auch gut, dass beides in der Bibel steht. Fragen wir, was heißt das für uns persönlich? Kann uns dieser Text helfen, wenn wir scheitern? Fragen wir also heute, was kann ich tun, wenn ich immer wieder scheitere? Und dazu vier Gedanken, Antworten aus unserem Text. Das erste, halte an dem fest, was Gott will. Wenn irgendwas schwer ist im Leben als Christ oder merkt, das packe ich nicht, dann gibt es eine beliebte Möglichkeit, damit umzugehen. Nämlich, man schwächt das einfach ein bisschen ab. Man nimmt es nicht so ernst. Man sagt zum Beispiel, naja, also wenn ich das nicht hinkriege und andere kriegen es auch nicht hin, dann kann das ja nicht so streng gemeint sein. Ich nehme nur ein Beispiel, man kann viele Beispiele nennen. Da lassen sich Christen scheiden. In der Bibel steht, du sollst nicht Ehe brechen. Und Jesus sagt es seinen Jüngern auch ganz deutlich, Markus 10 zum Beispiel, was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Diesen Vers zitiere ich auch bei jeder Hochzeit. Ist auch so vorgegeben. Und mancher sagt dann, naja, wenn auch so viele christliche Ehen geschieden werden, dann man muss das eben nicht so eng auslegen. Wenn der andere mich schlecht behandelt, dann kann ich mich doch scheiden lassen. Gott will doch nicht, dass es mir schlecht geht. Tut mir leid, aber in der Bibel steht nicht, was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden, es sei denn, der andere ist nicht nett zu mir. Da steht, ohne Einschränkung, es soll keine Scheidung geben. Nun müssen wir auch sagen, es gibt zwei Stellen in der Bibel, wo auch Ausnahmen genannt werden. Aber die beziehen sich nicht darauf, dass einer nicht mal nett zum anderen ist. Das sind andere Themen, gerne also wie gesagt nochmal nachfragen, kann ich jetzt nicht alles ausführen. Aber das Problem ist eben, dass wir oft abschwächen, was Gottes Wort sagt. Und dann meine ich, ich weiß es besser als Gott. Und das kann ja nicht der Weg sein. Und wir können da auch andere Themen durchgehen. Ich nehme nochmal das beliebte Thema Steuern zahlen. Auch da ist die Bibel eindeutig, Christen sollen ihre Steuern zahlen. Ja, aber wenn der Staat so viel Mist damit macht, nicht, das ist ja eh alles Quatsch, was die machen. Da sage ich, tut mir leid, steht auch nicht so in der Bibel. Und wir sehen auch in der Bibel, der römische Staat, an den damals die Steuern gezahlt wurden, also war beileibe auch kein Rechtsstaat, wo immer alles richtig war. Trotzdem, sagt Gott, zahlt eure Steuern. Nur zwei Beispiele. Also, wer Gottes Willen ernst nimmt, der passt die Bibel nicht an sich selber, an sein eigenes Scheitern, sondern hält an dem fest, was Gott will. Und so sagt es auch Paulus hier, Vers 17, das Gesetz ist geistlich, ich aber bin fleischlich. Also ich bin das Problem, nicht Gottes Wort, sagt Paulus ganz eindeutig. Aber ich hatte geschrieben, ihr haltet an dem fest, was Gott will. Es gibt manchmal auch eine andere Situation, nämlich, dass ich denke, dass Gott irgendwas will und das stimmt gar nicht. Dass es vielleicht irgendeine fromme Tradition gibt, und da gibt es hier im Siegerland auch einige, und das steht aber gar nicht so in der Bibel. Und da macht man sich vielleicht auch unnötig verrückt. Halte also an dem fest, was Gott will und nicht an dem, was du selber denkst. Ich nehme mal auch wieder ein Beispiel. Wir waren eben beim Thema Ehe, also Thema Sexualität, auch in einer anderen Richtung, ist ein heikles Thema bei Christen. Redet man nicht so gern drüber. Und mancher denkt auch, igittigit, nicht, also am besten gar nicht erwähnen. Paulus aber ist an dieser Stelle ganz pragmatisch. Er schreibt in 1. Korinther 7, entziehe sich nicht einer dem anderen, dass der Satan euch nicht versucht, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Das heißt, die Geschlechtsgemeinschaft in der Ehe gehört dazu. Manche Christen sagen ja, also möglichst wenig, und wenn man älter wird, hat man nichts mehr damit zu tun, ist ja auch gut. Nein, sagt Paulus, wenn ein Ehepaar meint, womöglich ohne Sex auskommen zu können, ist es für den Teufel umso leichter, den einen oder von den beiden in Versuchung zu führen oder beide. Und noch mehr, die Sexualität in der Ehe muss auch gar nicht besonders fromm sein. Manche Christen denken das. Ich hörte mal die Empfehlung, denk beim Geschlechtsakt an die himmlische Vereinigung mit Christus. Kann man natürlich tun, aber Paulus hält das offensichtlich nicht für nötig. Er schreibt wieder 1. Korinther 7, eine Frau, die keinen Mann hat, und die Jungfrau sorgen sich um die Sache des Herrn, dass sie heilig seien am Leib und auch am Geist, aber die verheiratete Frau sorgt sich um die Dinge der Welt. Beim Mann das Gleiche, auch er sorgt sich um die Dinge der Welt, wie man dem anderen gefällt. Das heißt, in der Ehe und auch in der Sexualität geht es eben um Weltliches. Also, ihr Ehepaare, redet offen über eure Wünsche, denkt nicht daran, das ist zu weltlich, sondern was euch beiden Freude macht, ist okay. Ich habe den Eindruck, mancher Ehebruch könnte vermieden werden, wenn Christen an dieser Stelle auf Gottes Wort hören würden. Noch ein anderes Beispiel. Mancher denkt, also als Christ sollte ich ja keine Gewalt anwenden. Steht ja auch in der Bibel. Nicht? Feindesliebe. Aber dann kommt die nächste Frage. Ja, und wie ist das, wenn ich Soldat bin oder Polizist? Es kam tatsächlich mal ein Polizist zu mir, der hatte echte Probleme und sagte, muss ich vielleicht meinen Beruf aufgeben, wenn ich Christ bin? Schauen wir wieder in die Bibel, und so habe ich auch geantwortet, Römer 13, da schreibt Paulus, die Obrigkeit, also der Staat, trägt das Schwert. Der Staat kann also Gewalt androhen und wenn nötig auch anwenden. Natürlich dürfen sich Christen nicht an Verbrechen beteiligen, zum Beispiel nicht an Kriegsverbrechen wie bei den Nazis. Aber da, wo es darum geht, dass der Staat sich verteidigt oder die Einhaltung von Gesetzen durchsetzt, da kann es nicht nur, da muss es sogar eine staatliche Gewalt geben. Und das können auch Christen machen. Also zwei Beispiele, wo man sich manchmal auch unnötige Gedanken macht. Jahreslosung, prüfet alles, behaltet das Gute. Prüfen wir also ganz genau, was ist Gottes Will an dieser Stelle? Prüfen wir es, indem wir genau in der Bibel lesen, indem wir uns auch gegenseitig helfen, die Bibel zu verstehen. Manchmal gibt es auch Dinge, wo die Bibel nicht so eindeutig ist. Da kann es auch eine persönliche Führung geben, dass ich sage, Herr, zeig mir, was an dieser Stelle richtig ist. Es kann vielleicht auch für den einen das und für den anderen das sein. Aber wenn ich erkannt habe, das ist Gottes Wille, dass ich dann sage, dabei bleibe ich, daran halte ich fest, auch wenn es mir nicht immer gelingt, danach zu leben. Also das Erste, halte an dem fest, was Gott will. Das Zweite, kämpf mit geistlichen Waffen. Wir wünschen uns ja immer Frieden, aber tut mir leid, eindeutig in der Bibel, Christsein ist Kampf. Ich meine, das ist nicht ein Kampf mit Waffen in dem Sinne, aber ein geistlicher Kampf. Ein Kampf zuerst gegen mich selbst, gegen falsche Gedanken, gegen falsche Verhaltensweisen. Paulus schreibt es ja auch, nicht? Die Sünde, die in ihm wohnt, also in mir ist das. Und beim Kampf ist ja immer die Frage, haben wir die richtigen Waffen? Durch die Berichte vom Krieg in der Ukraine wird uns das ja sehr anschaulich, dass immer wieder nicht Zelensky auch fragt, ja, die Waffen brauchen wir, die Waffen brauchen wir. Haben wir die richtigen Waffen? Und wie ist das beim geistlichen Kampf? Welche Waffen brauchen wir da? Viele Christen kämpfen vor allem menschlich. Sie sagen zum Beispiel, wenn irgendwas mal nicht in Ordnung war, ich gebe mir Mühe, das zu ändern. Natürlich ist das nichts Schlechtes, aber es ist zu wenig. Paulus betont in Römer 7 immer wieder die Sünde, Vers 17, Vers 20, da schreibt er die Sünde, die in mir wohnt. Und dann Vers 23 und 25, das Gesetz der Sünde. Der Gegner im geistlichen Kampf sind also nicht nur schlechte Gewohnheiten, die ich mir vielleicht mal wieder abtrainieren könnte. Nein, der Gegner ist die Sünde. Und hinter der Sünde steht letztlich der Teufel und seine Helfershelfer. Und Johannes, 1. Johannes 3 schreibt Johannes, wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Welche Waffen helfen bei diesem Gegner? In Epheser 6 schreibt es uns Paulus, da erfahren wir vom Schild des Glaubens, vom Helm des Heils, vom Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Das sind die Waffen im geistlichen Kampf. Also, wenn es mir schwerfällt, Gottes Willen zu tun, wenn ich irgendwo versagt habe, gescheitert bin, Sünde getan habe, dann ist es zu wenig, nur zu sagen, ich gebe mir Mühe, mich zu ändern. Dann ist die erste Frage, wie kann ich mein geistliches Leben stärken? Mich ganz neu Gott anvertrauen, mir Zeit nehmen zum Bibellesen, zum Beten. Und das geht mir auch selbst so, dass ich immer wieder merke, ich brauche jeden Tag diese Hinwendung zu Gott. Es reicht nicht einmal zu sagen, jetzt bin ich Christ und dann ist alles paletti. Nein, dass ich immer wieder weiterkomme, immer wieder neu anfange im Leben mit Jesus. Luther hat einmal gesagt, der alte Adam in uns soll ersäuft werden. Der alte Adam, das ist der alte Mensch, der Sünde tut. Und dann aber geht es weiter, nimm dich in Acht, das Aas kann schwimmen. Ja, der alte Adam, die Sünde, ist sozusagen tot, wenn wir zu Jesus gehören. Aber trotzdem versucht er immer wieder uns anzugreifen. Und darum ist es wichtig, immer wieder neu zu sagen, Jesus, ich gehöre zu dir. Und damit zu rechnen, er ist stärker, sein Geist ist stärker. Ich setze auf deine Kraft, auf deinen Geist. Übrigens wurde Jesus selbst ja auch vom Teufel in Versuchung geführt. Darum kann er uns auch verstehen, weiß, wie sich das anfühlt. Steht auch im Hebräerbrief, wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht mitleiden könnte mit der Versuchung. Und wie hat Jesus reagiert? Er hat immer dann, wenn der Teufel was gesagt hat, mit einem Bibelwort geantwortet. Und das zeigt uns, welche Kraft das Wort Gottes hat. Und darum ein Tipp. Such dir ein Bibelwort, das passt. Das passt genau zu der Stelle, wo du immer wieder schwach wirst. Lern dieses Wort auswendig. Und dann sag es dir immer wieder, wenn die Versuchung kommt, dieses Bibelwort. Eine geistliche Waffe. Auch die Gemeinde ist eine geistliche Waffe. Auch andere Christen können eine unglaubliche Hilfe sein. Es kann zum Beispiel enorm befreiend sein, einem anderen etwas zu beichten. Wir haben keine Beichtstühle, aber auch evangelische Christen können beichten. Einfach mal erzählen, wo ich versagt habe. Und wenn das aus der Heimlichkeit rauskommt, dann ist ein Teil der Macht des Bösen schon gebrochen. Ich habe das selbst mal erlebt, wie gut es tut, zu beichten. Ein anderer kann mir auch helfen, wenn es darum geht, irgendwas zu ändern. Ich könnte zum Beispiel einem anderen sagen, frag mich doch mal gelegentlich, ist es dir gelungen, da was zu verändern mit Gottes Hilfe? Dann ist das vielleicht peinlich, wenn der andere mich fragt, ich sage, nee, leider nicht, aber ist an der Stelle vielleicht heilsam. Natürlich, müssen wir dazu sagen, ist an dieser Stelle ganz, ganz, ganz wichtig, verschwiegen zu sein. Beim Pfarrer ist das sogar offiziell geregelt, das Beichtgeheimnis ist unverbrüchlich, steht in der Kirchenordnung. Also wenn ich da was ausplaudere, dann bin ich meinen Job los. Selbst wenn es um Verbrechen geht, Beichtgeheimnis unverbrüchlich. Und natürlich muss auch der, dem gebeichtet wird, klar sein, ich bin ja nicht besser als der andere. Mir geht es jedenfalls so, wenn ich von Schuld von anderen höre, dass ich mir selber wieder bewusst werde, das sind ja auch meine Themen. Fragen wir also, wo ist der Bereich in meinem Leben, wo geistlicher Kampf angesagt ist? Und dann kämpfe mit den richtigen Waffen, mit geistlichen Waffen. Ein drittes. Vertrau auf die Gnade. Diese Sätze in Römer 7, sie drücken eine ganz große Verzweiflung aus. Zum Beispiel Vers 19. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und dann Vers 24. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Die Antwort in Vers 25. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist die gute Nachricht in unserem Text. Es gibt Erlösung. Es gibt Erlösung auch und gerade für Christen, die versagen. Obwohl sie wissen, ich sollte das eigentlich nicht tun. Und ich möchte es dir ganz persönlich zusprechen. Jesus ist auch für die Schuld gestorben, die dich gerade belastet. Wo du vielleicht denkst, also wenn das die Leute rauskriegen, dann bin ich bei allen unten durch. Jesus weiß darum, aber er liebt dich trotzdem. Das ist Gnade. Das ist Gnade, dass er uns liebt, obwohl wir es nicht verdient haben. Dass er sein Leben gelassen hat, die Strafe getragen hat, die eigentlich mir und Ihnen und dir blüht. Und da machen Pfarrer, Presbyter und irgendwelche berühmten Christen keine Ausnahme. Du musst auch nicht denken, dass du der Einzige bist, dem es so geht. Wir alle brauchen Vergebung durch Jesus. Und gerade wenn wir schuldig werden, kann uns das neu bewusst werden. Und so kann Gott sogar aus dem Versagen sogar noch etwas Gutes machen, so groß ist er, dass wir uns nämlich dann umso neu mehr freuen können, wie groß seine Liebe, wie groß seine Gnade ist. Ich habe so einen schönen Gedanken gehört von dem ehemaligen amerikanischen Pfarrer oder Pastor Timothy Keller. Der sagte mal so in der Richtung, du bist viel schlimmer, als du denkst. Aber die Gnade ist viel größer, als du denkst. Halten wir uns an die Gnade. Ich habe bei manchen Christen den Eindruck, ohne dass ich darüber urteilen könnte, aber mein Eindruck, die sind irgendwie so innerlich hart, freudlos. Kennt ihr solche Leute? Da frage ich mich, können die eigentlich noch staunen über Jesus? Ist ihnen das noch so bewusst, dass sie ohne ihn vor die Hunde gehen? Dass sie ihn wirklich brauchen? Könnte es sein, dass das Christsein manchmal zu so einer Art Morallehre geworden ist? So nach dem Motto, also wenn alle so leben würden wie ich, dann ging es uns ja besser. Nein, jeder Christ tut auch Sünde. In der Theologie spricht man manchmal davon, dass ein Christ gleichzeitig gerechtfertigt, also von Gott angenommen, und Sünder ist. Auf Latein, vielleicht hat man schon mal gehört, simul justus et peccator. Das geht zurück auf Luther. Luther betonte das, eben als Christen sind wir immer auch Sünder, aber immer auch gerecht, wenn wir an Jesus glauben, also dass wir vor Gott bestehen können. Natürlich nicht, und so kann man das auch missverstehen, dass wir uns mit der Sünde abfinden und sagen, na gut, okay, wenn ich nicht anders kann, dann sünde ich halt einfach weiter. Jesus wird mir schon vergeben. Das ist ein Missverständnis. Immer wieder natürlich die Sünde bekennen und bereit sein, sich von Gott verändern zu lassen. Ist ja unter Menschen auch so. Wenn mich jemand vielleicht dumm anmacht und ihm tut das leid, er entschuldigt sich bei mir, dann erwarte ich ja auch, dass der nicht sagt, ich mache den wieder dumm an, sondern dass er sagt, ich versuche das zu ändern. Aber das Großartige ist eben, bei Jesus können wir immer wieder kommen. Auch wenn wir schon, wer weiß wie oft, das Gleiche bekannt haben, immer wieder versagt haben. Mancher Christ denkt ja, naja, ist ja alles richtig mit der Vergebung, aber irgendwann muss doch mal Schluss sein. Irgendwann kann Gott mir doch nicht mehr vergeben, wenn ich immer wieder scheitere. Nein, du kannst immer wieder kommen. Schon unter Menschen ist das so. Jesus wurde ja immer gefragt, reicht es, wenn ich dem anderen 7-mal vergebe? Nein, sagt Jesus, 70-mal 7-mal. Und er meint damit immer wieder, unbegrenzt. Und wenn das schon unter Menschen so sein soll mit der Vergebung, dann bei Gott, bei Jesus doch erst recht. Darum vertrau auf die Gnade. Und ein viertes und letztes noch, gib nicht auf. Paulus ist hier in unserem Text ganz ehrlich. Er schreibt in Vers 14 und 15, ich bin fleischlich und die Sünde verkauft, ich weiß nicht, was ich tue. Das schreibt der große Missionar Paulus. Ja, das kann entlastend sein, das zu sehen. Auch die großen Leute in der Bibel haben einen geistlichen Kampf zu kämpfen gehabt. Und auch die großen Leute in der Bibel sind gescheitert, sind schuldig geworden. Wir können die ganze Bibel durchgehen. Mose war ein Mörder, David war ein Mörder. Petrus hat Jesus verleugnet. Und Paulus hatte auch einen Verfolger, aber selbst danach schreibt er noch hier, dass er diesen geistlichen Kampf kämpft. Aber Paulus hat ja nicht gesagt, okay, jetzt merke ich das, dass ich Sünder bin, also höre ich auf. Nein, er war weiter Missionar. Er hat auch weiter Briefe geschrieben. Und das macht Mut, nicht aufzugeben. Auch wenn wir immer wieder scheitern. Wie heißt das so schön? Hinfallen ist nicht schlimm, liegen bleiben ist schlimm. Und von Paulus können wir auch als Gemeinde lernen, ehrlich zu sein. Dass wir uns nicht etwas vormachen. Nicht dem anderen vorspielen, ja, bei mir ist ja alles in Ordnung, nur du hast ein Problem. Fehler machen ja nur die anderen. Nein, dass wir offen auch über unser Versagen, über unser Scheitern sprechen. Und das heißt auch, dass wir barmherzig miteinander umgehen, wenn andere scheitern, schuldig werden. Und dann nicht sagen, also das hätte ich aber nicht von dir gedacht. Wie gesagt, natürlich gehört dazu, dass man Schuld einsieht, bekennt. Manchmal ist es auch gut, dass wir uns dabei gegenseitig helfen. Vielleicht auch mal fragen, ist das, was du tust, wirklich das, was Gott will? Aber immer in dieser Haltung der Barmherzigkeit, der Liebe. Und so können wir uns auch gegenseitig helfen, weiterzukommen. Gegenseitig Mut machen, nicht aufzugeben. Und so möchte ich Ihnen und dir persönlich zum Schluss nochmal sagen, du bist nicht alleine, auch wenn du scheiterst. Andere sitzen mit dir im gleichen Boot und Jesus ist da. Seine Gnade gilt auch dir. Lass uns beten. Danke, Herr Jesus, dass du uns liebst, auch wenn wir versagen. Danke, dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen. Hilf uns aber auch, dass wir mehr und mehr so leben, wie es dir gefällt. Amen.
Jesus, wir danken dir, dass du im Gehorsam zu Gott bereit warst, für uns die Strafe auf dich zu nehmen und dass du dich am Kreuz von Golgatha für uns geopfert hast, damit wir Frieden, Heilung und ewiges Leben haben können. Danke, dass du unsere Bitten und Fragen hörst und antworten wirst. In diesem Vertrauen bringen wir dir das Leid und die Schmerzen, die Angst und Hoffnungslosigkeit der Menschen. Du kennst die Ungerechtigkeit, die durch Krieg und Gewalt entfacht ist. Erbarme dich über alle Hilflosen, die sich nicht wehren können. Sei mit deinem Trost und deiner Gnade bei den Sterbenden und ihren Angehörigen. Nimm du den Kriegstreibern ihre Macht und schenke Ideen zur Versöhnung, damit in der Ukraine und in Gaza wieder Menschenwürde einkehren kann. Herr, du rührst Menschen mit deinem Geist an und erwächst ihren Glauben, wo wir nur staunen können über solche großen Veränderungen. Tu das doch auch hier in unserer Gemeinde bei Jung und Alt. Sende uns als deine Zeugen und Mitarbeiter zu unseren Nächsten. Gib, dass wir uns deinem Willen unterstellen und im Vertrauen auf dich nicht aufgeben, von deiner Liebe weiterzusagen. Amen.
Und nun geht in diesen Sonntag, geht in die neue Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.